Dieser Podcast wird unterstützt von Fruits, Österreichs digitale Vermögensverwaltung. Ich bin Jolt Wilhelm. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Am Freitag startet in Deutschland die Fußball-Europameisterschaft 2024. Alles, was Fans und auch Fußballverdrossene darüber wissen müssen, besprechen wir heute.
Ich glaube, dass Österreich eine sehr offensiv ausgerichtete Mannschaft hat, die sich nicht verstecken wird. Es gibt im Fußball immer wieder Wunder.
Und wir reden auch darüber, ob Österreich eine Chance auf den Titel hat. Philipp Bauer, du bist unser Sportressortleiter und Stammgast, wenn es um große Fußball-Events geht. Am Freitag geht es also los mit der Euro 2024 in Deutschland. Wer die letzten Podcasts mit dir zu den diversen Meisterschaften noch im Kopf hat, der weiß, welche Frage ich dir natürlich als erste stelle. Wie heißt das diesjährige Maskottchen der Europameisterschaft?
Leider, auch diesmal habe ich mich auf diese Frage nicht vorbereitet.
Ich gebe dir 4 Antwortmöglichkeiten.
Ja, bitte darum.
Antwort A, Bernardo. Antwort B, Bernhard. C, Albert. Oder D, Herzi von Bär.
Ich tippe jetzt einfach mal auf Bernhard.
Falsch. Richtige Antwort ist C, Albert. Und er steht für mehr Bewegung und soll den Kindern Europas den Sport nahebringen und die ganze Welt von den Werten des Fußball begeistern. Und ich dachte immer, der UEFA geht es nur ums Geld.
Na, der UEFA geht es nicht nur ums Geld, zwar in erster Linie, aber ein bisschen Liebe zum Sport ist, glaube ich, auch noch vorhanden.
Deswegen gehen wir auch gleich zum Sport. Was müssen wir denn zum Start dieser Euro alles wissen? Wann geht's los? Wo wird gespielt? Wie lange geht die Euro? Welche Teams treten an?
Ja, du hast es ja schon gesagt, es geht am Freitag los in München mit dem Spiel der Gastgeber Deutschland gegen Schottland. Und es hört auf im Olympiastadion von Berlin, genau einen Monat später, am 14. Juli mit dem Finale. Da wissen wir natürlich noch nicht, wer spielt. Das Turnier findet in 10 Städten statt, die ich jetzt nicht alle aufzählen werde, aber es geht eben von ganz unten München bis ganz oben Hamburg und es nehmen 24 Nationen teil, also fast alle. Es ist jetzt nicht eine großartige Leistung, sich für dieses Turnier zu qualifizieren.
Das war schon mal schwieriger.
Ja, die Anzahl der Teilnehmer wurde ja nach und nach aufgestockt, so dass es mittlerweile ja fast unmöglich ist für jemanden, der 2 gerade Pässe spielen kann, sich nicht zu qualifizieren. Ein paar Länder haben es dann doch geschafft. Schweden, Irland, Island sind nicht dabei. Die sind ja immer ganz unterhaltsam mit ihren Fans und der Europameister von 2004. Griechenland ist auch nicht dabei, aber alle großen Nationen, alle großen Fußballnationen sind natürlich mit am Start. Erstmals mit dabei ist Georgien. Das ist eine kleine Überraschung und da spielt auch mit der Ota Kitaschwili, der ja in der österreichischen Bundesliga der Spieler der Saison war bei Meister Sturm Graz.
Die Spiele finden in Deutschland statt. War das überraschend? Bei der WM war es noch Katar. Das war ja wegen seinen Menschenrechtsverletzungen sehr umstritten. Ist es überraschend, dass Deutschland diesmal das Austragungsland ist der Europameisterschaft?
Nein, es ist nicht überraschend. Es gab nur 2 Kandidaten, die sich für dieses Turnier beworben haben. Eine war Deutschland, das andere war die Türkei. Und bei der Vergabe war es dann eine relativ klare Entscheidung, dass das Turnier an Deutschland vergeben wird.
Wie ist denn die Stimmung in Deutschland? Freut man sich auf diese Euro?
Ja, Deutschland ist eine riesige Fußballnation und natürlich ist die Vorfreude dort sehr groß. Man hofft ja immer, wenn so ein Turnier stattfindet, auf ein neues Sommermärchen. Allerdings, was die Vorfreude ein bisschen dämpft, die Erwartungen dämpft, ist, dass ja die deutsche Nationalmannschaft seit Jahren in einer wirklichen Krise steckt. Also die Ergebnisse sind nicht so, wie man es von dieser großen Fußballnation erwarten würde. Und natürlich mit der Performance des Gastgebers steht und fällt auch die Stimmung im Land. Ja? Das heißt, für das Turnier wäre es natürlich wünschenswert, wenn Deutschland die ein oder andere Runde übersteht.
Wie schätzt du die Leistung Deutschlands ein? Wie weit können sie es schaffen?
Ja, ich glaube, es ist alles möglich. Also vom Kader her ist natürlich auch möglich, dass sie den Titel holen, aber es wird nicht einfach. Sie sind nicht der Top-Favorit, aber natürlich als Gastgeber mit dem Heimvorteil stehen sie schon im erweiterten Favoritenkreis auf jeden Fall. Aber die Leistungen in den vergangenen Jahren waren halt wirklich ganz, ganz schlecht bei den Turnieren. Und die Frage ist, ob man den Schalter dann einfach so umlegen kann, wenn dieses Turnier anfängt. Also da kann man schon auch Zweifel haben daran.
Vor wenigen Wochen noch gab es einen schlimmen Anschlag in Mannheim. Wurden aufgrund auch dieses Anschlags die Sicherheitsbedingungen in Deutschland verschärft?
Das denke ich nicht. Also ich meine, es ist ja generell so, dass der Sport immer ein potenzielles Ziel für Attentäter ist. Das haben wir schon bei den Olympischen Spielen in München 1972 erlebt, später in Atlanta bei den Olympischen Spielen. Dann gab es ja auch in Deutschland den Anschlag auf den BVB-Bus, den ja ein Standard-User aufgeklärt hat übrigens. Also die Gefahrenlage ist ja bekannt. Und man ist darauf vorbereitet, da fließt wahnsinnig viel Geld in die Sicherheit, mit allem, was verfügbar ist. Also es gibt da Möglichkeiten, Drohnen vom Himmel zu holen und was weiß der Teufel. Also die sind schon gut vorbereitet. Dieses Messerattentat von Mannheim hat wahrscheinlich nochmal die Sinne geschärft, dass man sehr wachsam sein muss. Aber generell ist natürlich die Gefahrenlage schon vorher bekannt gewesen, wobei man jetzt nicht von irgendeinem konkreten Verdachtsfall spricht.
Muss man sich dieses Jahr um Hooligans Sorgen machen? Da gab es auch immer wieder in der Geschichte Aufeinandertreffen von englischen und deutschen Hooligans.
Darauf ist man natürlich auch vorbereitet. Das ist immer etwas, was passieren kann. Wir erinnern uns ja mit Schaudern an die WM 1998, wo ein französischer Polizist wirklich lebensgefährlich verletzt wurde von deutschen Hooligans. Also auch das ist natürlich immer ein Thema. Aber ich glaube, dass das ja nicht das erste Fußballspiel ist, das in Deutschland ausgetragen wird. Man ist immer wieder mit dieser Gefahr konfrontiert. Also das ist nichts Neues.
Philipp, kommen wir zum Wesentlichen. Wie wird diese Euro aus sportlicher Sicht ablaufen? Gibt es da Neuerungen im Spielmodus?
Na, der Modus ist eigentlich derselbe wie 2016 und dann bei der EM 2021. Es spielen 24 Teams in 6 Gruppen. 16 Nationen steigen ins Achtelfinale auf, also immer der Gruppenerste und der Gruppenzweite und die 4 besten Gruppendritten. Und danach geht es im K.O.-Modus bis zum Finale weiter, also do or die, da gibt es dann nur noch Ausscheiden oder Aufsteigen.
Der offizielle Spielball der EM 2024 heißt Fußballliebe. Diesmal hat dieser Spielball eine inertiale Messeinheit, um Bewegungsdaten in Echtzeit an den Videoassistenten zu übermitteln. Wie muss man sich das denn vorstellen und soll das die Spiele fairer machen?
Ja, es ist ein Sensor in den Ball integriert, der 14 Gramm wiegt. Und es werden 400 Mal pro Sekunde zentimetergenaue Standortdaten des Balls überliefert. Was soll das bringen? Vor allem bei Abseitssituationen soll es schnelle und präzise Entscheidungen geben. Also das Ganze soll ein bisschen flotter dahingehen und auch ein bisschen genauer.
Bevor es zu den Finalspielen in der K.O.-Runde kommt, hast du schon gesagt, müssen die Teams in einer Gruppenphase gegeneinander spielen. Österreich ist in einer Gruppe mit Polen, Niederlande und Frankreich. Klingt mal gar nicht so einfach. Wie stehen denn die Chancen, dass sich unsere Nationalelf hier durchsetzt?
Also kurz gesagt, die Chancen stehen 50-50.
Ja. 50-50?
50-50. Ja, es ist 50-50, dass die Österreicher ins Achtelfinale aufsteigen. Das sagen alle Mathematiker, die sich damit auseinandersetzen, und das sagen auch die Buchmacher. Ja. Es ist tatsächlich so, dass Österreich eine gute Mannschaft am Start hat, nur sie hatten wirklich Pech bei der Auslosung und ich würde sagen, sie sind einfach in die schwierigste Gruppe geraten. Hm. Ja. Weil Frankreich und die Niederlande natürlich Nationen sind, die über Österreich zu stellen sind. Polen wäre dann der zu schlagende Gegner. Aber das ist alles auf des Messers Schneide. Es wird richtig eng werden. Ja.
Manche lieben es, sich mit Finanzmärkten und Investmententscheidungen zu beschäftigen. Für alle, die ihre Zeit lieber anders verbringen, gibt es Fruits, Österreichs digitale Vermögensverwaltung. Wir erstellen dein individuelles Portfolio, managen es aktiv nach deinen Bedürfnissen und sind persönlich für dich da, online oder vor Ort in Wien. Mit dem Gutscheincode Thema des Tages kannst du Fruits jetzt gebührenfrei kennenlernen auf www.fruits.io. Anlagen sind mit Risiken verbunden.
Wie stark ist denn dieses Team im Vergleich zu den Teams der vergangenen Jahre?
Also es ist auf jeden Fall ein sehr starkes Team. Ich glaube aber trotzdem, dass der Kader ein bisschen schlechter besetzt ist als bei der letzten Europameisterschaft. Das hat vor allem mit den Verletzungen von David Alaba, Xaver Schlager und Sascha Kalajdzic zu tun. Und Marko Arnautović ist auch nicht jünger geworden. Auf der anderen Seite sind zentrale Spieler im Mittelfeld wie Conny Leimer und Marcel Sabitzer jetzt wahrscheinlich am Höhepunkt ihrer Karriere. Es hält sich die Waage, aber ich glaube, wir sind den Hauch schlechter besetzt. Ja, dafür würde ich sagen, dass der Trainer Ralf Rangnick dem Team etwas besser getan hat als Trainer Franco Foda.
Vielleicht wird ja der Trainer dieses Mal den Unterschied machen. Was sagen denn die Wettbüros? Wie realistisch ist es, dass Österreich den Pokal nach Hause bringen wird?
Das ist natürlich auch, wenn man nicht die Wettbüros bemüht, völlig unrealistisch. Ja. Gibt natürlich da etliche Nationen, die über Österreich zu stellen sind. Es gibt im Fußball immer wieder Wunder, also auszuschließen ist gar nichts, aber ist natürlich extrem unwahrscheinlich. Und wenn du es genau wissen willst, die Wettbüros sehen die Chancen bei 1 zu 50.
1 zu 50?
1 zu 50 oder 1 zu 51, dass Österreich Europameister wird. Die sind damit unter 24 Nationen auf dem 10. Rang gereiht. Hm. Was ja gar nicht so schlecht ist, aber natürlich die Favoriten auf dem Pokal sind natürlich ganz andere.
Ja. Du hast eingangs schon erwähnt, dass Griechenland diesmal nicht dabei ist. Griechenland hat ja ein solches Wunder geschafft, eben Europameister zu werden mit einer gar nicht so starken Mannschaft. Hat das österreichische Team irgendeine spezielle Taktik, Strategie im Hinterkopf, ein Ass im Ärmel, wie man sich vielleicht gegen stärkere Gegner durchsetzen kann?
Ja, ich glaube, dass Österreich eine sehr offensiv ausgerichtete Mannschaft hat, die sich nicht verstecken wird. Die Frage ist immer, was lassen die Gegner dann im Endeffekt auch zu? Ja? Aber es ist nicht so, dass Österreich sich hinten reinstellen wird und auf ein paar Konter warten wird. Das ist nicht der Spielstil von Ralf Rangnick und auch nicht der Spielstil der Spieler, die wir da am Start haben.
Einer unserer ganz großen Topspieler ist nicht dabei, David Alaba. Wie sehr wird er den Österreichern fehlen?
Extrem. Weil David Alaba einfach der beste Fußballspieler ist, den Österreich je gehabt hat. Ich glaube, man kann einfach sagen, der ist einfach nicht zu ersetzen. Wir haben schon andere gute Spieler, die an seiner Position auch gut spielen können, aber so als Leithammel und als Galionsfigur auf dem Rasen und mit seiner Erfahrung und Routine, der ist einfach nicht zu ersetzen.
Wer sind denn dieses Jahr die ganz großen Favoriten?
Also Top-Favorit ist England, circa gleich auf mit Frankreich. Dahinter folgen Deutschland, auch aufgrund des Heimvorteils, und dann Portugal, Spanien und Italien mit ein bisschen Abstand. Also es gibt hier keine große Überraschung, wer die Favoriten sind. Ja, das sind eigentlich die üblichen Verdächtigen.
Gibt es einen Geheimfavoriten, abgesehen von Österreich?
Ich denke, dass Portugal diesmal sehr gute Chancen hat. Ich meine, das ist jetzt auch nicht wirklich ein Geheimfavorit. Die waren 2016 schon Europameister, ja. Aber ist halt eine von den nicht ganz so großen Nationen, die, glaube ich, doch sehr gute Chancen hat, weil sie wirklich von vorne bis hinten top besetzt sind, wirklich nur Spieler bei den absoluten Top-Vereinen haben. Und wer weiß, vielleicht blüht Cristiano Ronaldo, obwohl er in Saudi-Arabien spielt, doch noch ein letztes Mal auf. Also er hat ja jetzt im letzten Testspiel nochmal 2 Tore geschossen. Also der hat es nicht verlernt, der kann es noch immer. Ja.
Die Augen werden sicher auf Cristiano Ronaldo gerichtet sein. Welche Einzelspieler sollte man dieses Jahr denn noch im Auge behalten?
Ja, ich meine, spannend zu beobachten sind sicher die Engländer mit Phil Foden, der bei Manchester City spielt, wirklich unglaublicher Fußballer ist, wunderbar anzusehen und herausragend in der Premier League gespielt hat. Ja. Gemeinsam mit Jude Bellingham, der erst 20 Jahre alt ist, bei Real Madrid in seiner ersten Saison zu einem der wertvollsten Spieler wurde. Also das sind schon wirklich Topstars, die hier gemeinsam spielen und wo man sich auf viel Vergnügen einstellen kann. Ganz spannend ist auch sicher Lamine Yamal, der 16 Jahre alt ist und für Spanien spielt. Also 16 Jahre, das ist wirklich schon sehr, sehr unüblich.
Darf er das überhaupt?
Er darf das. Ja. Eigentlich unglaublich, war Stammspieler beim FC Barcelona, ist auch torgefährlich, spielt rechts außen. So einen jungen Spieler auf so einem Niveau zu sehen, also das ist schon echt sehr unüblich. Dann Kylian Mbappé, glaube ich, muss man nicht erwähnen, kennt eh jeder. Auch noch immer jung, obwohl er schon so lange dabei ist, ja, der jetzt bei Real Madrid unterschrieben hat.
Und für Frankreich spielt.
Und für Frankreich spielt und Frankreich sicher den nächsten Titel bescheren will. Und wenn wir jetzt noch einen Österreicher nennen, dann würde ich den Marcel Sabitzer interessiert beobachten, weil er wirklich bei Dortmund eine tolle Saison hatte, im Champions League-Finale gespielt hat, wahrscheinlich in der Form seines Lebens niedergeschlagen war, weil er dieses Finale verloren hat, aber sicher hoch ambitioniert in dieses Turnier gehen wird.
Bei unserem Podcast zur Euro 2020/2021, da hat sie ja tatsächlich stattgefunden. Hattest du den damaligen Sieger Italien ganz korrekt vorausgesagt? Was ist denn heuer dein Tipp? Wer wird die Euro 2024 gewinnen?
Es ist schön, dass du mich daran erinnerst, weil ich hatte es fast vergessen, dass ich das richtig getippt habe.
Orakel Bauer, wirst du seitdem genannt.
Ja, genau. Wie diese Orakel, die Quallen oder Tintenfische im Aquarium.
In welches Aquarium dürfen wir die stecken?
Ich würde diesmal, diesmal würde ich doch auf die Franzosen tippen, weil wir müssen ja froh sein, dass die nur 11 Mann auf den Platz schicken können, weil die könnten ja auch noch mit der 5. Mannschaft bei der EM mitspielen. Also die Dichte dort ist wirklich, wirklich unglaublich. Ja. Und sie haben ein bisschen was gut zu machen, weil sie ja bei der letzten Europameisterschaft im Achtelfinale ausgeschieden ist, was schon echt eine Überraschung war. Und die WM dann gegen Argentinien auch in letzter Instanz dann ein bisschen unglücklich verloren haben. Die sind sicher heiß darauf, einen Titel einzufahren. Und ich glaube, 4 von der Startelf spielen bei Real Madrid. Also es sind wirklich Profis auf allerhöchstem Niveau. Ich glaube, die packen das. Ja.
Wir werden dich daran erinnern, nach dieser Euro, wie du getippt hast. Wie können wir denn am besten überprüfen, ob du recht behalten wirst? Wo werden die Spiele übertragen?
Also in Österreich teilen sich die Übertragungsrechte Servus TV und ORF, wobei Servus TV jetzt quasi an der ersten Position ist, weil die mehr Spiele haben. Also die übertragen 31 Spiele live und exklusiv und der ORF kriegt so ein bisschen die Resteln.
Ja. Echt? Und die österreichischen Spiele?
Laufen auf Servus TV. Das Eröffnungsspiel läuft auf Servus TV. Die Halbfinale laufen dort und auch das Endspiel. Und eben alle Auftritte der österreichischen Nationalmannschaft.
Ja. Wow. Und was hat der Standard zu bieten?
Naja, wir haben zu bieten, dass die zwei geschätzten Kollegen Christian Hackl und Martin Schauhuber live vor Ort sind und dort Infos aus erster Hand zusammentragen für uns. Der Christian ist beim österreichischen Nationalteam und der Martin klappert den Rest ab. Also beide sehr aktiv und natürlich haben wir alle 51 Spiele im Live-Ticker. Da wird einiges los sein.
Da kann man die Spiele in gewohnt launiger Kommentierung verfolgen. Darauf freuen wir uns schon sehr. Und am Samstag startet auch noch eine spannende Doppelfolge unseres Schwesterpodcasts Inside Austria. Philipp, da hast du auch mitgewirkt. Worum geht es denn da und warum sollte man da unbedingt reinhören?
Wir zeichnen noch einmal die Karriere der Kultfigur Marko Arnautović nach. Es wird wahrscheinlich seine letzte Endrunde werden. Er ist der österreichische Rekordnationalspieler und sicher eine der schillerndsten Figuren, die Fußball Österreich jemals hervorgebracht hat. Und wie er es geschafft hat, vom Ruf des Enfant Terrible wegzukommen, dem man ja immer viel Talent nachgesagt hat, aber wo es doch immer Zweifel gab, ob er es dann auf dem Rasen in einem professionellen Umfeld auch umsetzen kann, das beschreiben wir nochmal. Und das war ja ein unglaublicher Weg von Floridsdorf nach Mailand für ihn. Vielleicht der unterhaltsamste Spieler, den Österreich hier hatte.
Ich habe auch schon ins Skript reinschnuppern dürfen und kann schon so viel sagen. Es wird richtig spannend und auch ziemlich lustig. Inside Austria hören Sie dann am Samstag, überall wo es Podcasts gibt. Dir, Philipp Bauer, sage ich herzlichen Dank für diesen Einblick in die Euro 2024.
Danke dir.
Und Sie bleiben jetzt am besten noch dran, denn gleich geht es weiter mit unserem Meldungsüberblick zu allen weiteren wichtigen News des Tages. Den hat dann mein Kollege Tobias Holub für Sie. Wenn Sie uns bis dahin schon mal unterstützen wollen, dann machen Sie das am besten mit einem Abonnement. Alle Infos dazu finden Sie auf abo.derstandard.at. Wir sind gleich zurück.
Manche lieben es, sich mit Finanzmärkten und Investmententscheidungen zu beschäftigen. Für alle, die ihre Zeit lieber anders verbringen, gibt es Fruits, Österreichs digitale Vermögensverwaltung. Wir erstellen dein individuelles Portfolio, managen es aktiv nach deinen Bedürfnissen und sind persönlich für dich da, online oder vor Ort in Wien. Mit dem Gutscheincode Thema des Tages kannst du Fruits jetzt gebührenfrei kennenlernen auf www.fruits.io. Anlagen sind mit Risiken verbunden.
Ich bin Tobias Holub und ich habe jetzt noch die anderen wichtigen Meldungen des Tages für Sie. Erstens, die schweren Unwetter der vergangenen Tage haben in Österreich noch immer schlimme Folgen. Gestern am Mittwoch ist in St. Marein bei Graz eine Mure abgegangen. Dabei wurde eine Gruppe mit mehreren Kindern verschüttet. Ein 5-jähriger Bub konnte nur noch tot geborgen werden. Ein zweites Kind wurde verletzt ins Spital geflogen. Laut Polizei wurde ein Kriseninterventionsteam eingesetzt, um die betroffenen Familien und auch die verausgabten Einsatzkräfte zu betreuen. Zweitens, der Familiennachzug in Österreich sorgt weiter für Diskussionen. Normalerweise können anerkannte Geflüchtete ja ihre Familienmitglieder nach strenger Prüfung ins Land holen. Über Detailfragen wie DNA-Tests dabei wurde bereits diskutiert. Jetzt berichtet das Ö1 Morgenjournal im ORF aber, dass bei mehr als 100 Familien, denen bereits Visa zugesagt wurden, die finale Ausstellung der Visa oder die Einreise abgesagt wurden. Aus dem zuständigen Bundesamt für Asyl heißt es, dass man im Visa-Prozess Ungereimtheiten festgestellt habe. Demnach könnten Botschaften jene in Syrien falsche Dokumente ausgestellt haben. NGOs vermuten dahinter politische Motive im Wahlkampf, nachdem ÖVP-Kanzler Karl Nehammer schon mal ein härteres Vorgehen in diesem Bereich angekündigt hat. Aktuelle Infos dazu können Sie auf der standard.at online nachlesen. Und drittens, heute am Donnerstag beginnt das Nova Rock Festival im burgenländischen Nickelsdorf. Dieses Jahr mit Rockgrößen wie Green Day, Jane's Addiction oder Maneskin. Letzter Festivaltag ist der Sonntag. Grund genug für einen Ausblick auf den weiteren Festivalsommer. Im Juli steht zum Beispiel das Lido Sounds in Linz an. Dieses Jahr mit einem abwechslungsreichen Line-up von Kings of Leon über Kraftklub bis hin zu Sam Smith. Und im August folgt dann das zweite große Festival von Österreich, das Frequency in St. Pölten. Dieses Jahr mit Ed Sheeran, Raf Camora und Gigi D'Agostino, dessen Hit L'Amour Toujours gerade in rechten Kreisen Schlagzeilen macht und auf vielen Veranstaltungen schon nicht mehr gespielt wird. Spannend wird's. Jetzt aber erstmal viel Spaß in Gartsch beim Nova Rock. Alles Weitere zum aktuellen Weltgeschehen können Sie auf der standard.at online nachlesen. Wenn Sie noch nicht genug von Standard-Podcasts haben, dann kann ich Ihnen die neue Folge von Besser Leben empfehlen. Da geht es um Dauerstress, welche physischen und psychischen Folgen der hat und was man dagegen tun kann. Besser Leben finden Sie überall, wo es Podcasts gibt. Fragen oder Feedback für das Podcast-Team schicken Sie gerne an podcast@derstandard.at. Die Idee für diese Folge hat Scholt Wilhelm gehabt, der hat auch das Interview übernommen, wie Sie gehört haben. Und mein Name ist Tobias Holub. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Manche lieben es, sich mit Finanzmärkten und Investmententscheidungen zu beschäftigen. Für alle, die ihre Zeit lieber anders verbringen, gibt es Fruits, Österreichs digitale Vermögensverwaltung. Wir erstellen dein individuelles Portfolio, managen es aktiv nach deinen Bedürfnissen und sind persönlich für dich da, online oder vor Ort in Wien. Mit dem Gutscheincode Thema des Tages kannst du Fruits jetzt gebührenfrei kennenlernen auf www.fruits.io. Anlagen sind mit Risiken verbunden.